Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, willkommen zur Plattform. Mein Name ist Erik Kasenow. Ich bin heute als Ersatz hier tätig und habe einen Gast hier im weitesten Sinne, wie man es auch immer nennen mag. Und zwar geht es um die Diva Vollmund. Hallo?
Hallo?
Ja, und da wäre vielleicht ein guter Anfang. Diva Vollmund, wer ist das, wenn man so fragen darf?
Würde ich kurz vorstellen. Ich wollte sowieso anregen für die, die noch bei der Arbeit sind, gibt es tolle Konzepte, dass man diese, also auch aus dem Grund, weil ich so eine einschläfernde Stimme habe, ist es immer sinnvoll, die Leute wach zu rütteln, auch die, die jetzt noch im Büro sind, dass die nochmal aufwachen, dass wir anfangs vielleicht erstmal eine Polonaise machen, durchs Büro, da wo sie ja eben arbeiten, und dass sie die Stunde bis zum Feierabend noch schaffen. Das würde ich gerne mit Talking Heads machen. Ja, dass sie der Sendung besser folgen können. Ich wollte kurz vorstellen, wer wir sind. Die Diva Vollmund ist eine Clique von Trümmerfrauen, die den Turm wieder aufbaut, den der alte weiße Mann zum Einstürzen brachte. Er hat alles gegeben, um ihn möglichst hoch zu bauen, weil er zum Mond wollte. In seinen Bauwahn versessen, hat er dabei die Fenster vergessen. Architektur funktioniert nicht alleine mit Stahl und Beton. Zur Statik eines Turmes bedarf es Intuition und warme Gedanken und den richtigen Ton. Für unten einige Steine, viele Fenster aus gläsernen Scherben, durch die dann das Licht fällt und die Seelen, die hier wohnen sollen, am Leben erhält. Polonaise.
Ja, wer es nicht gemerkt hat, der sieht, wir bewegen uns in kryptischeren Gewässern. Oder wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall geht es heute um Literatur, ehrlich gesagt. Oder?
Ja, im weitesten Sinne schon.
Kann man da vielleicht ein bisschen was konkretisieren?
Also ich konkretisiere das mal so, dass ich den Ursprung hatte, ich wollte ein Buch schreiben über die letzten 40 Jahre, die ich selber so ansatzweise mitgekriegt habe. Über Kunst und Kultur in Ulm, Neu-Ulm, wo ich aufgewachsen bin, außerhalb, auf dem Land und so weiter. Eine künstlerische Stadtchronik in dem Sinne von Ulm und Neu-Ulm, wo ich seit 40 Jahren lebe. Dieses Alleinschreiben gefiel mir aber nicht mehr, da einige enge Freunde in den letzten Jahren verstorben sind. Und diese möchte ich aber mitnehmen in diesem Buch. Geschichten erzählen, die wir zusammen erlebt haben, die mich prägten, denn auch diese Menschen haben mich mitgenommen, dorthin, wo ich heute bin, in der Gegenwart. So führte die Schmerzlichkeit im Allein zu der Inspiration, andere ebenfalls Geschichten und Statements schreiben zu lassen. Dass wir als Kollektiv wirken zu lassen und somit Gegenwärtiges mit Vergangenem zu verbinden und einen Ist-Zustand zu erreichen. Da habe ich mich, oder wir, die Diva, hat sich inspirieren lassen von dem wunderschönen Doppelalbum von Tonsteine Scherben, das schlicht Vier oder das Schwarze genannt wird, wegen seines schwarzen Covers. Tonsteine Scherben war ja immer linkspolitisch, hymnisch unterwegs mit Keine Macht für Niemand und ähnlichen Titeln. In diesem Album haben sie aber diese Attitüde abschaffen wollen für sich und einfach lyrische Rockmusik machen wollen. ohne Slogans für Parteien zu schreiben oder linkspolitische Mitläufer zu bedienen. Sie haben sich dabei einerseits vom großen Arcana aus dem Tarot-Kartenspiel inspirieren lassen. Das sind 22 Motive und die Band hatte sich vorgenommen, aus 22 Motiven, dass jeder der 5 Musiker eine Karte zieht und sich davon leiten lässt zum nächsten Song. Da war einer für den Text zuständig, der andere für die Musik und so wurde das zusammengeformt, ähnlich wie jetzt dieses Buch auch zusammengeformt wird, aus verschiedenen Menschen, verschiedenen Schreibstilen und verschiedenen Ansichten, die im roten Faden zusammen im besten Fall eine Assoziationskette ergeben werden.
Das klingt, als wäre Tonsteine Scherben gar nicht so unbedeutend für dieses Buch.
Habe ich gerade gesagt. Natürlich. Das ist der rote Faden quasi, der sich durch dieses Buch zieht. Ich kopiere dabei praktisch die Inspirationsquelle aus dem Tarot, das die Band verwendet hat, und nehme nun beide mit als Inspirationsquelle für dieses Buch. Ich bin ein recht unstrukturierter Mensch, sage ich mal. Und es fällt leichter, mit einem roten Faden und mit gewissen Vorgaben ein Projekt zu durchzuführen. Und somit ist es eine Hilfestellung und natürlich eine Wahnsinnsinspiration, wenn man sich allein schon die ganzen Texte von dem Album anschaut, ist es einfach naheliegend, dass gewisse Passagen aufgegriffen werden, auch in die heute 40 Jahre spätere Zeit übertragen wird. Und dabei wird auch immer wieder festgestellt, dass es hochaktuelles. Im Prinzip einfach seine Meinung zu sagen. Und was interessant ist an dem Album, dass es rein intuitiv und spirituell schon entstanden ist. Und eben nicht wie die vorigen Alben von politischen Ansichten getragen wurde. Und somit ist es ein poetisches Album und darauf lege ich auch Wert, oder wir als Diva, dass es eben frei geschrieben wird und dass nichts vorgegeben wird, nicht zensiert ist, was heute nicht mehr gewöhnlich ist. Drum finanzieren wir das Ganze selber. Wir hausieren nirgends herum, wir lassen uns nicht zensieren und wir lassen uns auch nicht vorschreiben, was geht und was nicht geht. Ich finde, es geht alles, man muss es nur machen. Und so ist das, wird das Buch einfach frei dastehen. Das ist kein Sachbuch, wie du schon erwähnt hast, sondern eine freie Meinungsäußerung und ein Statement, das man auch vielleicht auch in dieser langen Corona-Zeit, die wir jetzt schon haben, eine Inspirationsquelle ist, auch für Leute, die nicht ewig viel Kontakte haben, die nicht Musik machen können gerade, die nicht sich in der Kneipe austauschen können, dass die diese Zeit eben auch sinnvoll nutzen können und nicht immer warten auf irgendwelche Zeit, wo es wieder besser wird. Weil ich weiß nicht, wann irgendwas besser war oder wird oder sein sollte. Ich finde, zu leben im Heute ist richtig und heute kann man eben das machen. Und das machen wir mit dem Buch. Fertig. Das wird bebildert sein, da kommen einige Bilder rein, die aber ähnlich kryptisch aufgebaut sind wie die Texte und eben nicht irgendwas sollen oder müssen, sondern einfach dastehen dürfen.
Also es geht auch nicht um konkrete Erzählungen in diesem Sinne?
Nee, das darf sich da, also da bleibt dem Leser auch überlassen, was er jetzt glauben will oder was nicht. Ich meine, es ist in der Politik ebenfalls so. Wir sind da ja abhängig von dem, was wir durch gefilterte Nachrichten mitbekommen. Und da darf sich inzwischen auch jeder raussuchen, was er glauben will und was nicht.
Vorhin hatten wir es schon von den letzten 40 Jahren. Und in diesen 40 Jahren ist ja bestimmt viel passiert. Und auch in der Stadt, auch wenn man sich hier mit der Kultur und allem befasst. Was kann man da sagen? Wie haben sich die Sachen verändert? Oder was ist in diesen 40 Jahren passiert, besser gesagt?
Das kann ich so nicht umschreiben. Ich bin nicht der, der das beurteilen kann und beschreiben muss, was sich verändert hat. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das sehe ich so. Und ich denke, die Herangehensweise oder das Lebensgefühl bleibt irgendwo. Ich sehe das so, ich habe das mal so formuliert, aufgeschrieben, dass Widerstand ist die einzige Fortführung der Geschwister Scholl in dieser Stadt und dem so interpretierten Ulmer Widerstand. Da sehe ich in der Aufbäumung von Punk, Hardcore, kritischen Bürgern also, die immer schon Kids waren, die Erfüllung. Traue keinem über 30, hatte bereits Bob Dylan gesagt, da war er Anfang 20. Nicht Tonic Youth bewegt etwas, nein, Sonic Youth ist der gegenwärtige Begriff für Widerstand nach 45. Das verinnerlichte Wehren gegen eine fette, selbstgefällige und korrupte, faule Gesellschaft von Neo-Hippies, welche sich Gemeinschaft schimpft und alles an ihrer selbstverliebten Ignoranz abprallen lässt. Halleluja. So bringe ich das irgendwie auf den Punkt, wenn ich mir diese Stadt anschaue, in der ich ja lebe. Ich kann ja nicht eine andere Stadt beurteilen. Und das ist eben dieses Lebensgefühl, was mir auch von anderen und von Co-Autoren in diesem Buch mitgeteilt und bestätigt wird, dass der Kern in einem, auch wenn wir jetzt so und so alt sind, bleibt der gleiche. Es ist die Quintessenz von uns und da sehe ich eben dieses Widerstandsgefühl als veranlagte Charaktereigenschaft in uns und die hört ja nicht auf. Die kann irgendwann aufhören beim einen oder anderen, aber sage ich jetzt, bei uns hört die nicht auf, weil ja auch das Nachdenken und das Wahrnehmen der Gegenwart nicht aufhört. Und ich finde, wir müssen uns nicht ewig auf einem, ja, auf diesem Widerstandssockel sehen, weil die Geschwister Scholl einmal in dieser Stadt waren und sich natürlich gegen Nationalsozialismus widersetzt haben. Ich sehe halt im eigenen Denken immer wieder Punkte, wo man sich widersetzen muss und nicht auf alles hereinfallen, was einem von oben oder von der Seite eingetrichtert wird, sondern das eigene Gehirn benutzen und da abwägen, wo zieht es mich denn hin? Was sagt meine Intuition und was sagt meine spirituelle Wahrnehmung auch? Und wenn wir so entscheiden würden, jeder für sich nachdenken und reinfühlen in manche Situationen und Entscheidungen, dann würden viele Entscheidungen eben für einen selber entsprechend richtig verlaufen.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil wir hatten es gerade, oder du hast davon gesprochen, von korrupten Neo-Hippies. Würdest du sagen, die Leute heutzutage haben den Widerstand verlernt, beziehungsweise die Generationen, die gekommen sind, haben den Widerstand verlernt? Oder?
Absolut. Ich werfe das vor allem meiner Generation vor, weil ich hätte damals, sagen wir mal so, die Chance eher gehabt, das beizubehalten. Und ich sehe diese Entwicklung, eben diese 40 Jahre, die ich ja beleuchte, von Anfang 80er bis jetzt, was ich jetzt vielleicht meine mit Neo-Hippies, können gut und gerne die Grünen sein zum Beispiel als politische Partei, die sich einfach gesplittert haben von einer Umweltpartei zu einer immer liberaler und immer mittig werdenderer Partei. Und das werfe ich natürlich meiner Generation vor und vielleicht der vor mir auch und der nach mir auch, weil das waren praktisch die Oberjuppies und die späteren, wie hießen die, Hipster, die man jetzt wieder abgeschafft hat. Das werfe ich uns schon vor, dass wir da unseren roten Faden, den wir irgendwann mal hatten, oder einen grünen Faden, dass wir den verloren haben. Und ausbaden müssen das, sagen wir mal, umwelttechnisch ja jetzt unsere Kinder.
Aber es gibt ja Bewegungen, also gerade in den jungen Generationen auch, die Widerstand leisten wollen.
Ja, das ist auch richtig. Und beschämend für uns Älteren ist es ja, dass diese junge Generation praktisch das jetzt ausgleichen muss, was wir nicht ernsthaft weiterverfolgt haben. Das ist meine Meinung und dafür kann ich mich als Mensch dieser Generation nur bei den Kindern entschuldigen, dass wir das nicht weiterverfolgt haben, sondern viel Wichtigeres zu tun hatten, nämlich Karriere machen, Auto putzen, Straße kehren, Kehrwoche machen.
Protest verlernen.
Protest vollkommen verloren. Wir machen gar nichts mehr. Habe ich den Eindruck, es ist eben sehr selbstgefällig und immer wartend auf irgendwas anderes geworden, so wie wir jetzt eben in dieser Pandemie warten, bis wieder alles wird wie vorher. Und da sage ich sofort, ich will nicht, dass es wieder wird wie vorher. Und wenn dieses Jahr jetzt nichts gezeigt hat, auch was in der Ruhe zu finden ist und endlich mal Zeit zum Nachdenken wäre und Nachfühlen, dann haben wir das halt eben völlig verlernt. Dann hätten wir irgendwann eine Ausbildung zum selber Denken machen müssen. Wenigstens im Schnellkurs, ne? Und da haben wir jetzt wirklich lange Zeit gehabt. Und ich hoffe, da kommt dementsprechend wieder eine Rückerinnerung an seinen eigenen Kern raus. Das erhoffe ich mir von dieser ruhigen Zeit jetzt.
Wir haben gerade gesprochen über das Konzept der Rebellion und was alte Generation, ältere Generation vielleicht den Jüngeren eingebrockt haben und was sie verlernt haben möglicherweise. Jetzt möchte ich reden über das Buch in dem Sinne, dass es da ja zwei entscheidende Sachen gibt, die so sich durch das Buch ziehen, so habe ich das aufgefasst. Zum einen natürlich dieser Tonsteine-Scherben-Ethos und zum anderen diese Stadt hier, Ulm.
Ja.
Was ist Ulm für dich?
Was ist Ulm für dich? Da kann ich antworten mit einem Gedicht, das kann ich jetzt nicht zusammenfassen. Das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe. Ich habe jetzt einen Songtext herausgesucht und ich finde es immer wieder interessant, ob ein Songtext auch als Gedicht funktioniert und das versuche ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt Gedicht, Ulmer Schule.
Kommt mir bekannt vor.
Dass das so geht. Mittendrin in unserem schönen Stadtgebiet steht ein alter Traditionsbetrieb. Ein global aktiver Waffenschmied. Hoher Stacheldraht, ein zweiter Zaun, ein Firmenschild so klein, man sieht es kaum, und die Löhne sind so hoch, es ist wie im Traum. Jedes Jahr Unsummen Steuergeld, damit die ganze Stadt die Klappe hält. Panzer und Knarren finanzieren unsere heile Welt. Das Hamsterrad, mein Lieblingsort, das Hamsterrad, mein Lieblingsort. Wenn ich's nicht mach, stehen 10 andere bereit. Ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Wenn ich's nicht mach, stehen 10 andere bereit. Ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Jedes Jahr Unsummen Steuergeld. Hier wird so schnell keiner drauf verzichten, für gutes Geld Leben zu vernichten. Hier schuften Schwaben in Doppelschichten. Sie sagen, wenn ich's nicht mach, stehen 10 andere bereit. Ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Für dieses Gespräch hab ich grad keine Zeit. Das Hamsterrad, mein Lieblingsort. Wenn ich's nicht mach, stehen 10 andere bereit. Wenn ich's nicht mach, stehen 10 andere bereit. Ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Denn ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Es ist nur ein blöder Kindertraum, eine Welt ganz ohne Waffen zu bauen. Es ist nur ein blöder Kindertraum, so naiv, man glaubt es kaum.
Pornophon?
Richtig. Ja. Die erscheint demnächst.
Ja. Der Banne war ja auch schon vor, glaube ich, einen Monat her, ein bisschen mehr, war auch im Studio, hat mir darüber auch geredet.
Ja.
Ein Stück weit. Also noch nicht über das neue Album, aber die damalige Single, das ist aber auch gar nicht das Thema. Weil das Thema ist dieses Gedicht in dem Sinne mit, im Kontext mit Ulm, und auf mich wirkt das jetzt sehr abtrünnig.
Abtrünnig?
Ja.
Also ich verstehe den Begriff abtrünnig nicht.
Abtrünnig bedeutet, dass der Inhalt dieses Textes, wenn
jetzt
man...
Jetzt kommst du.
Ja.
Erklär mal.
Naja, ich finde, dass der Inhalt im Kontext mit der Stadt Ulm, also das ist ja das recht einseitig, also das ist ja eine recht einseitige Betrachtung auf die Stadt. Also ich finde den Text super und eigentlich soll man als Journalist gar nicht seine Meinung sagen.
Hier schon, bei FreeFM schon.
Da darf man das. Und treffend auch und Kritik an richtiger Stelle, aber ist das alles, was Ulm für dich ist?
Nee, das ist natürlich nicht alles, und es ist Ulm ist genauso facettenreich wie der Mensch, finde ich, facettenreich sein kann, soll und darf. Sonst wäre ja ein wandelndes Vorurteil. Da hätte er eine Frisur und wäre deswegen das und jenes oder Mann oder Frau oder sonst was, und das wollen wir langsam niederbügeln, diese Schubladensachen. Und ich finde es viel spannender, wenn die ganzen Facetten einfach abrufbar sind in einem selbst, und man muss sich halt dessen auch bewusst sein, dass man mehrere Facetten hat und dass man auch Rollen spielen kann. Und wenn du sagst jetzt hier, dass es von mir aus subjektiv ist, dieses Gedicht, natürlich ist es subjektiv, darum habe ich es ja auch rausgesucht, weil das auch ein Statement eines Menschen in seiner Facette ist. Und in dieser Facette hat er dieses Gedicht geschrieben, und dann hat er halt noch 21 andere Facetten, wie wir halt diese 22 Kapitel haben im Buch. Wobei wir wieder beim Buch wären. Als Wink. Ja, und dass ich jetzt hier stehe und sage, diese Stadt ist so und so, ist völliger Quatsch, weil ich kann das natürlich auch nur subjektiv und aus einer oder mehreren Facetten aus mir sagen. Es ist toll, hier zu sein, weil es gibt hier einfach noch viel zu tun, und ich finde, überall, also da, wo jemand ist, gibt es was zu tun. Und darum habe ich nie das Bedürfnis, jetzt irgendwo anders hinzugehen und zu sagen, woanders erfüllt eine Stadt mir meine Träume, sondern es gibt hier was zu tun, und ich finde das grundsätzlich auch richtig, nicht überall davon zu rennen, sondern da zu wirken, wo man sich aufhält, und sich dann auch bewusst sein, dass man in diesem, an diesem Standort, wo man sich aufhält, was bewegen kann. Und nicht versucht, sich da zu entschuldigen und sagen, ja, wenn ich woanders wäre, dann könnte ich mich besser entfalten. Das ist völliger Blödsinn. Da gibt es einfach keinen Grund dafür. Also ich finde es generell, ist es, wenn ich das soziologisch mal sehe, finde ich es auch richtig, dass man möglichst, wenn es geht, dort bleibt, wo man ist, und versucht, da auch was zu bewirken.
Wie greift das Buch dieses Konzept auf, frage ich mich jetzt gerade.
Das Buch greift es ja so auf, dass der Ausgangspunkt eben Ulm ist, diese Stadt, und darum habe ich da in diesem Kollektiv Autoren, die mit Ulm oder Neu-Ulm zu tun haben. Wir haben eine Doppelstadt hier oder eine Nachbarschaftssituation, wo natürlich Neu-Ulm, ich bin jetzt eher auf der Neu-Ulmer Seite aufgewachsen, andere dann eher in Ulm. Es gehört für mich zusammen, weil man hat dann natürlich die Brücke immer wieder überquert. Es hat damit zu tun, dass ich eben dieses Thema auch aufgreife und sage, komm, wir... Also ich finde es unsinnig, als Unwissender jetzt zum Beispiel hier etwas zu schreiben über eine andere Stadt und mir da ein Urteil, ich könnte auch etwas, wir könnten was über Amerika machen, wozu, da bin ich viel zu weit weg. Das sind alles eben auch nur Schubladen und Vorurteile, da brauche ich keinen Senf dazu abgeben. Ich kann einen Senf dazu abgeben, wenn ich von was eine Ahnung habe oder da selber wirke und da was bewirken will, dann kann ich einen Senf abgeben, aber ich brauche nicht beurteilen, ob der Amerikaner jetzt so oder so ist. Das kann ich, das ist nur halbwissendes, dummes Gelaber.
Aber du kannst den Ulmer beurteilen einfach. Vielleicht.
Die Ulmer kann ich eher beurteilen, genau, weil ich die ja jeden Tag treffe irgendwo. Und dann gibt es natürlich irgendwann ein Bild, aber nicht ein Bild, sondern jeder einzelne Ulmer ist ja genauso facettenreich wie der Autor von dem Gedicht oder ich oder die anderen Autoren. Und deswegen ist es eine Schnittmenge dessen, was jeder Autor oder Autorin in diesem Buch als Statement abgibt und als Meinung hat oder als subjektives Sprachrohr benutzt. Das sind alles einzelne Schnittmengen, ja. Und drum gibt es natürlich nicht den Ulmer und nicht die Ulmerin und sonst was. Es ist Quatsch, sowas zu pauschalieren. Ich lebe gern dort, wo ich, aber ich lebe nur gerne irgendwo oder dort, wenn ich da auch was bewege. Das ist halt meine Einstellung dazu. Ich möchte da nicht passiv sein und einfach das nehmen, was es gibt, sondern ich möchte das mit beeinflussen, wie es hier ist.
Und was bewegt sich da so?
Wo bewegt sich was? Naja. Indem ich was mache oder wir was machen, bewegt sich was, das ist ganz klar. Ich höre da zum Beispiel sehr ich höre sehr auf die Jugend da, die ist mir jetzt zum Beispiel wichtiger, was die Jugend sagt, weil die das altkluge Gequatsche von den 80, 90-jährigen Politikern zum Beispiel muss ich mir, finde ich, nicht mehr anhören. Ich höre jetzt lieber was sagt denn die Jugend? Und ich finde, die ist sehr lange unter den Teppich gekehrt worden. Die wird zwar immer erwähnt, aber die wird nicht gefragt. Und jemand nur zu erwähnen, reicht ja nicht. Man muss sie ja mit einbeziehen und vor allem was sagen lassen und nicht eben auch mit Vorurteilen belasten und sagen, die Jugend ist so. Das ist genauso scheuert, wie zu sagen, der Ulmer und die Ulmerin ist so. Das gibt's alles nicht. Das ist mehr, da muss man sich selber maßregeln und sagen, ich muss mehr zuhören und mehr schauen, was sagt zum Beispiel die Jugend oder was sagen junge Leute und dann lerne ich ja was dazu und da entstehen auch wieder Schnittmengen.
Naja, die alten Leute bilden nicht den Zeitgeist.
Nein, sicher nicht. Vor allem hatten die jetzt, ich habe ja meine Kritikpunkte, auch wie ich gesagt habe, meine Generation hat größtenteils ihren Kern verloren, ihren politischen Kern auch. Und ich brauche jetzt nicht die nächsten Jahrzehnte weiter diesem kernlosen Geschwafel zuhören. Wenn da nichts kam bisher, wird auch in Zukunft nicht viel kommen. Also wird es abgelöst werden. Und es wird nur abgelöst, wenn da zugehört wird und wenn man das vielleicht den Alten auch mal sagt, dass sie sich doch mal zurückhalten sollen und dass ihre Zeit abläuft. Ich meine, der Titel jetzt, Der Turm stürzt ein, sagt für mich zum Beispiel halt auch, dass sich das nicht bewährt hat, was bisher war. Also wenn wir es klimamäßig sehen, da hat die Jugend natürlich ganz recht, weil wir spielen ja die letzten 40 Jahre mit dem Klima und mit der Erde für diese Jugend jetzt. Und dann ist es vollkommen richtig, dass die was dazu sagt und sagt, Leute, was macht ihr eigentlich? Wie viel Geld müsst ihr jetzt noch verdienen? Können wir mal wieder zum zur Natur zurückkommen? Und wenn uns das Junge sagen, dann ist da ja eine Notdürftigkeit da.
Eine Angst auch.
Eine Angst, das auf jeden Fall.
Wir sind schon so gut wie am Ende angelangt. Deswegen sollten wir da noch mal ein paar Sachen festhalten. Und zwar, vielleicht möchtest du da einfach mal drauf losreden, was da jetzt denn noch mal genau Sache ist.
Bezüglich des Buches, gut, wir sind noch in unserem Autorenkollektiv am Schreiben und ab Ostern am Gestalten. Und ich denke, wir sind Ende April, Anfang Mai wird das Buch rauskommen. Dabei haben wir uns vorgenommen, oder es ist einfach so, dass wir nur in ausgesuchten Buchhandlungen Ulm, Neu-Ulm, aber auch Umland, weil wir auch Geschichten jetzt zum Beispiel aus Blaubeuren, Ehingen und so weiter haben. Das Umland, sage ich mal, um die 30, 40 Kilometer, wo es Buchhandlungen gibt, zu denen wir alle Kontakt haben. Mir ist da das Regionale einfach auch wichtig. Ich sehe das ähnlich, wie wir einkaufen sollten. Das ist auch ein Statement, das mir wichtig ist. Da wird dann im Buch zum Beispiel auch werden Biohöfe aufgezählt, was vielleicht auch ungewöhnlich ist für ein lyrisches Buch oder für ein Geschichtenbuch, aber ich finde, das gehört halt, wenn wir von Kultur reden, gehört eben die Esskultur und die Einkaufskultur für mich da auch dazu und nicht nur immer von hochwichtiger intellektueller Kunst und Kultur zu reden, sondern wie gestaltet sich denn unser Leben und wie kreativ sind wir denn in unserem eigenen Leben? Ich habe da viel von Josef Beuys auch gelernt, den muss ich jetzt einfach erwähnen, weil der natürlich sagt, dieses Zitat, das so falsch interpretiert wurde, immer, dass das dann jeder Mensch irgendwie ein Künstler sei, was wirklich ganz viele falsch verstanden haben. Der meinte ja dann wirklich, dass man in seinem Leben kreativ ist und da versucht, diesen roten Faden, auch dieses Schützen der Welt, der Erde, der Umwelt mit in sein Kreativprogramm mit aufzunehmen. Das ist Kreativität. Sich befassen damit, und da gehört, wie gesagt, das Einkaufen für mich dazu, da mehr Zeit zu haben für gewähltes Einkaufen, und man kann sehr gut einkaufen in unserem Umland. Sowas ist für mich mehr Kultur als irgendein hochintellektueller Text, der einem aber so fremd vorkommt, dass wir gar nicht anders können, als ihn als hohe Kunst zu bezeichnen, geht mir persönlich aber am Arsch vorbei. Weil das einfach auch eine Ablenkung von seinen eigenen Unzulänglichkeiten ist, dass ich brauche im Leben nicht kreativ sein, auch nicht beim Einkaufen. Ich lasse mich bedienen, lass mich vom Fernsehen bedienen und muss selber nichts machen, und das finde ich falsche Herangehensweise, und das ist mit dieser Kreativität gemeint, im Alltag auch kreativ zu sein. Auch wer irgendwie schon mal in einer Beziehung war, weiß genau, der muss ja auch kreativ sein, sonst geht es nicht lange. Wenn man da ein Langweiler ist nach einem halben Jahr und die rosa Brille runter ist, dann kann man sehr schnell rausfliegen. Also bei der Sache bleiben, und dann wird das Leben selbst ja auch nie langweilig. Man wird selber nicht langweilig, Frau natürlich auch nicht. Ich rede da nicht sehr genderfreundlich. Entschuldigung, da bin ich so. Und um diese Kreativität geht's. Und ich habe auch festgestellt, dass es im Zuge dieses Erstellen dieses Buches einfach diese wahnsinns positive Resonanz gab, dass viele froh sind, dass sie endlich mal was sagen können und dass es auch gefragt ist, was sie sagen und was sie tun. Und ich hoffe, dass wir da auch zu einer Lesung irgendwann kommen, wo ich gern hätte auch, dass wir zusammen lesen können.
Gibt es da schon einen Ort, wo das stattfinden
ja,
würde?
Ja, das ist,
dann?
So, darf sehr gerne im Kabarett Eden sein, in der Karlstraße. Was vielleicht noch auch realistisch erscheint, weil ein Biergarten dort ja auch da ist. Weil ich denke, wenn Gastronomie wieder erlaubt sein sollte oder möglich sein sollte, dann mit Außenbereich. Mhm. Und das wäre mein Anliegen und mein liebster Ort für diese Präsentation und Lesung für das Buch.
Ja, dann müssen wir hoffen, dass zeitnah sich vielleicht dann doch was ergibt. Wir bleiben hier auf dem Laufenden. Man wird sich bestimmt auch nicht das letzte Mal gehört haben.
Ja.
Und ja, wir sind schon eigentlich mehr oder minder am Ende angelangt. Gibt es noch was sehr Entscheidendes, was du noch in die Welt raussagen möchtest?
Oh, da gäbe es viel, ja. Da gäbe es viel. Nee, ich nehme noch ein kleines Gedicht.
Ja.
Das muss reichen. Dann haben wir noch ein Lied und dann bedanke ich mich. Ja? Der Traum ist aus Scherben. Das Bushäuschen ist abgebrannt. Splitter aus Beton, Steine aus Glas. Es hat uns beschützt vor hartem Regen, Schneetreiben und allzu großer Sonne. Das Lächeln der Mädchen, ein Flügelschlag des Schmetterlings. Das ist von Rock aus dem Jahr 2020.
Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch eine Lesung davon im Eden, ja?
Ja. Genau.
Oder auch hier im Sender, vom Sender aus gesendet, ja.
Das ist jetzt auch ein Bestandteil des Buches, da kann man sich so ungefähr, es sind einfach ein paar Fragmente, wie das Buch aufgebaut ist und es sind kleine Sachen, kurze Sachen, längere Geschichten, Zeitzeugenberichten, wie was weiß ich, der Friedensmarsch 1983 und so spannen wir den Bogen von 81 bis 2021.
In der Hoffnung auf mehr würde ich mich dann gerne von dir verabschieden. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke euch auch.
Ja. Diva Vollmund, das Buch kommt. Und ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Mein Name ist Erik Kasenow. Ihr habt die Plattform auf FreeFM gehört. Einen schönen Abend wünsche ich noch.